das Thema die gläubige Frau ist, denke ich, ein heute sehr, sehr wichtiges Thema, ein sehr, sehr umstrittenes Thema. Heute gibt es in der Christenheit viele, viele verschiedene Stimmen, die an die Ohren der gläubigen Frauen kommen. Es gibt heute eben diesen ganz klar erkennbaren modernen Trend, der sagt, ach, diese klassischen Lehren des Christentums über die Frau, das war alles altmodisch, das ist kulturell bedingt. Heute haben wir eine andere Zeit. Heute die moderne christliche Frau muss anders leben und darf anders leben und darf Freiheiten sich nehmen, die eben früher aus Engstirnigkeit ihr vorenthalten wurden. Eigentlich ist die Bibel ganz anders zu verstehen an diesen Dingen und vieles war nur kulturell bedingt, damals im alten Orient. Und das sind die Stimmen, die der Frau eben ganz im Sinn des weltlichen Zeitgeistes eine Emanzipation zuschreiben. Emanzipation, das ist ein lateinisches Wort und das heißt Freilassung von Sklaven. Wie schön. Wie klingt es doch für den heutigen demokratischen, humanistischen Zeitgeist so ganz im Sinne dessen, was heute in ist, was heute sich verbreitet. Aber was bedeutet das? Das bedeutet, dass die biblische Lehre über die Frau mit einer bösen Sklaverei verglichen wird. Und in dem Sinn ist Emanzipation Rebellion gegen den lebendigen Gott. Es ist die Verteidigung, die vorgebliche Verteidigung der Menschenrechte gegen Gott. Und damit ist es ein teuflischer Betrug. Ich denke, wenn wir als gläubige Christen nüchtern und klar sehen, dann verstehen wir das auch, dass Emanzipation der Frau aus ihrer biblisch vorgegebenen Rolle ein teuflischer Betrug ist, der den Frauen nur Verlust bringt. Der Teufel hat damals schon Eva versprochen, du wirst einen Riesengewinn haben, wenn du Gott ungehorsam bist. Du wirst Gut und Böse erkennen und du wirst mitnichten sterben. Ja, es waren zwei Lügen, eine Halbwahrheit und eine ganze Lüge. Sie musste sterben. Der Tod kam über die Menschheit aufgrund dieser Übertretung. Gott hatte Recht und nicht die Schlange. Und das andere, der Vorteil war im Grund ein Riesennachteil. Jawohl, sie konnten Gut und Böse erkennen, aber was war es denn? Es bedeutete, dass ihr Gewissen sie verklagte, dass sie zur Sünderin wurde, die verantwortlich war für das Böse, was sie getan hat. Denn sie wusste ja darum. Das ist ja das Problem. Ja? Deswegen ist jeder Mensch heute, der sündigt, dem Gericht Gottes verfallen, weil sein Gewissen ihn ja zumindest in einigen Punkten des Bösen anklagt. Er weiß ja darum. Es hat ihm also gar nichts gebracht, dem Menschen, dass er von Gut und Böse wusste und das erkennen konnte, solange er nicht die Kraft zum Guten behalten hat. Das war die zweite, die Halbwahrheit, die Lüge des Teufels. Und so lügt der Teufel die Frauen heute an, wenn er sagt, ihr müsst euch emanzipieren und befreien aus den biblischen Zwangsfesseln. Aber das ist genau die Strömung, gegen die heute jede gläubige Frau bewusst ankämpfen und angehen muss. Und dazu möchte ich biblisch Mut machen. Und dazu gehört wiederum, dass wir uns noch einmal diese Schöpfungsordnung Gottes vor Augen führen. Und Gottes Schöpfungsordnung ist eine gute Ordnung. Die Bibel sagt, alles, was Gott getan hat, ist vollkommen und gut. Und der Teufel sagt, nein, stimmt nicht. Und da müssen wir uns als Gläubige messerscharf und klar entscheiden. Wem glauben wir? Dem Teufel, den Menschen, die Rebellen sind und Sünder verfinstert? Oder glauben wir der Bibel und dem Licht des Wortes Gottes? Und danach entscheidet sich auch unser Leben. Ja, wenn wir von der Bibel abweichen, dann haben wir die Früchte davon zu tragen in unserem Leben. Und es sind bittere Früchte. Und das Ende ist letztlich der Tod. Wenn wir aber Gottes Wort wirklich ernst nehmen, uns Gottes Wort unterwerfen und es auch bejahen von Herzen. Wir haben ja einen Verstand dafür, dass wir Gott ehren und Gottes Wege bewusst bejahen. Dafür haben wir unseren Verstand, dass wir sie einsehen, dass sie gut sind. Nicht dafür, an Gott rumzukritisieren und an seinem Wort. Und es zu verdrehen, wie die heutigen Irrlehrer in der Christenheit, die in der Frauenfrage eine Kunst daraus entwickelt haben, das, was Gott klar und deutlich gesagt hat, in sein Gegenteil umzudeuten. Darauf liegt Gericht, ihr Lieben. Und auf denen, die auf solche Dinge hören, liegt letztlich auch ein Gericht. Irret euch nicht. Gott lässt sich nicht spotten. Was Gott gesagt hat, hat ewig Bestand. Nicht nur im 21. Jahrhundert, auch in der Ewigkeit wird Gottes Wort noch feststehen in den Himmeln. Aber die Leute, die heute sagen, Gottes Wort ist zeitlich relativ, die werden dann schon längst vergangen sein und werden das gerechte Gericht für ihre Bosheit und ihre Verdrehung des Wortes empfangen. Das ist die Wahrheit. Ja, was hat sich Gott bei der Erschaffung der Frau gedacht? Was waren die Gedanken Gottes? Wir haben ja schon gesehen, Mann und Frau sind in der Beziehung zu Gott von der Gottesschöpfungsabsicht her gleichwertig. Das sehen wir in 1. Mose 1. Wir haben aber auch in 1. Mose 2 gesehen, dass Gott die Frau von vornherein dem Mann zugeordnet hat. Sie sollte seine Gehilfin sein, eine Hilfe. Und ihr Lieben, das ist natürlich auch wieder so eine Zeitgeistsache. Ja? Hilfe und Gehilfin, das ist heute ein Wort, das behandelt man verächtlich. So etwas ist etwas Niedriges. Früher hat es in Deutschland Apothekenhelferinnen gegeben. Das lernt meine Tochter oder hat es gelernt. Inzwischen heißt es pharmazeutisch-technische Assistentin. Das klingt natürlich gleich viel besser, oder? Weil eine Gehilfin, das kann man ja heute niemand mehr zumuten, dass man bloß ein Gehilfe ist, oder? Was sagt aber Paulus von sich, von den Knechten Gottes, den Aposteln und so weiter? Wir sind Mitarbeiter oder Gehilfen Gottes. Gehilfe zu sein, ist eine Ehre, ist etwas Gutes und nichts Schlechtes. Ein Beistand, eine Hilfe zu sein, dieses hebräische Wort wird übrigens von Gott selber sehr oft verwendet. Also wenn es in den Psalmen heißt, Gott ist uns eine Hilfe geworden, dann steht da genau dasselbe Wort, das auch steht bei der Berufung der Frau. Ein Gegenüber, jemand, der den Mann umgibt und ihm eine Hilfe, eine Ergänzung ist. Das ist die Bestimmung der Frau. Und das ist im Grunde etwas ganz Wunderbares, wie Gott sich das gedacht hat. Ich habe das ja schon erläutert. Der Mann hat von Gott schöpfungsmäßig eine gewisse Festigkeit, Zielklarheit, Willensstärke und auch bewusste Distanz zu seinen Gefühlen mitbekommen. Ja, das braucht er, denn er muss letztlich auch den Existenzkampf, auch die Führung der Familie im Beruf, er muss Entscheidungen treffen, wo er sich nicht von seinen Gefühlen überwältigen lassen darf. Das ist gut so. Aber auf der anderen Seite, und das merke ich sehr deutlich zum Beispiel in der Familie, die Frau hat eine große Stärke darin, dass sie so stark gefühlsbetont ist im Normalfall. Sie hat Einfühlungsvermögen, sie hat Warmherzigkeit, sie hat eine Güte und Freundlichkeit im Umgang mit den Kindern. Da muss ich noch ganz viel lernen. Das kann ich gar nicht so. Ich habe gar nicht so den Gefühlsbezug zu den Kindern, wie ihn meine Frau zum Beispiel hat. Dass sie etwas spürt, was in der Luft ist, wo ich noch längst denke, na, da ist doch gar nichts. Da merkt sie schon, oh, da baut sich was auf, da ist was. Ja? Das ist eine Stärke, das ist ein Segen. Und wisst ihr, Gott hat im Grund Mann und Frau zu einem ganz wunderbaren, ja, heute würde man sagen, zu einem Team zusammengestellt, zu einer Gemeinschaft, wo sich beide ergänzen. Wenn es richtig läuft. Ja? Die Frau braucht den Mann. Immer wieder, auch in Gesprächen, wenn meine Frau irgendwo Gefühlsprobleme hat, nicht recht sagen kann, ja, dann braucht sie das Gespräch und manchmal schenkt Gott dann, dass ich einfach zum Beispiel versuchen kann, das auf den Nenner zu bringen, was ihr Problem ist, was ich selber gar nicht so klar fassen kann. Und umgekehrt, wie gesagt, dieser Zugang auch zu der Gefühlsebene, diese Umsorgung der Kinder, das kann niemand so wie eine Frau. Das sind einfach unterschiedliche Gaben und Begabungen und die gehören zusammen und erst zusammen bildet es sozusagen eine wirklich gute Einheit, in der die Schwächen des einen von den Stärken des anderen ausgeglichen werden. So meint es Gott. Und es ist wunderbar. Das ist wunderbar, wenn man das mal so sehen kann. Und Gehilfin ist etwas Ehrenhaftes. Wir sind in dem Moment, wo die Frau als Gehilfin war, letztlich die Frau eines Fürsten und damit eine Fürstin. Das ist interessant, ja? Die Mutter der Gläubigen, Sarah, heißt Fürstin. Also es ist gar nicht so, dass der biblischen Gehilfenschaft wohnt ein Adel inne, etwas Edles, etwas Wunderbares, wenn man es richtig versteht und geistlich auslebt. Ja, und deswegen, Gott hat die Frau von vornherein dem Mann untergeordnet und zugeordnet, aber nicht im Sinne, dass die Frau jetzt der Fußabtreter des Mannes wäre, wie das die Welt so darstellt, sondern in dem Sinne, dass der Mann an der Frau lernen kann, Fürsorge zu üben und dass die Frau aber auch lernen darf, sich unterzuordnen und wirklich jemanden über sich zu haben, der ihr den Kurs auch ein Stück vorgibt. Und ich denke, das ist etwas, das ist auch eine Hilfe. Wenn man das geistlich richtig versteht, es entlastet die Frau auch von vielen Entscheidungen, die sie sonst selber treffen müsste und die unter Umständen eine Frau auch wirklich überfordern können. Also Gott hat es gut gemeint. Er wollte das Gute damit und er hat es eigentlich so geordnet, dass Mann und Frau sich in einer liebevollen Weise ergänzen. Und das, was letztlich die christliche Ehe auch segnet und der Frau auch hilft, ist auch dieses Band der Liebe. So finden wir das im Kolosserbrief. Ja, das Band der Liebe, das letztlich die Autoritätsbeziehung nicht zum Machtkampf entarten lässt, sondern das zu einer harmonischen Ergänzung führt. Ja, die Frau hat eine hohe Berufung, eine wichtige Berufung. Und die liegt zunächst einmal nach Gottes ursprünglichem Plan in allererster Linie auch darin, dass sie dem Haus, der Familie, Liebe und Wärme gibt und die Kinder hauptsächlich auch für sie sorgt und großzieht. Das ist natürlich klar, es gibt unterschiedliche Führungen, es gibt Frauen, die ledig bleiben, es gibt Ehen, denen Kinder versagt werden von Gott. Das ist nicht einfach, das ist ein Leid oft und trotzdem dürfen es Christen aus Gottes Hand auch annehmen und sie können auch einen Segen daraus empfangen. Gott hat dann andere Gedanken, aber die Grundordnung ist zunächst mal, Mann und Frau sollen eine Einheit bilden und in dieser Einheit sollen Kinder heranwachsen. Und nachdem der Mann immer schon hauptsächlich nach der Arbeit zu sehen hatte, ist die Frau immer schon und zwar völlig berechtigt diejenige gewesen, die nach den Kindern gesehen hat, die Kinder um sich hatte und für sie gesorgt hat. Und dafür ist die Frau auch in einzigartiger Weise von Gott ausgestattet, mit Wärme, mit Einfühlungsvermögen, ich habe es vorher schon genannt, mit einem Trieb zur Fürsorglichkeit. Wenn eine Frau gesund aufgewachsen ist und emotional sich richtig entwickelt hat, dann hat sie Freude daran, für andere zu sorgen. Ja? Das macht, gibt ja auch eine Befriedigung. Und der Teufel hat einen ganz üblen Trick dadurch angebracht, dass er den Frauen diese Berufung madig gemacht hat. Das Heimchen am Herd. Das ist heute diese verächtliche Kirche, Küche, Kinder. So sagt es die Welt. Widerlich. Das ist genau das, was wir nicht wollen. Wir wollen Karriere, wir wollen Selbstentfaltung, wir wollen selber der Mann sein. Das ist die Parole der Welt und es verdirbt und macht Millionen Frauen kaputt. Wir sehen dann diese Frauen oft, wenn wir in den Klassenelternversammlungen sind, in den etwas älteren Semestern, dann sind die alle um die 40, haben wahrscheinlich schon ihre 10., 15. Beziehung hinter sich, sind in einer unharmonischen Ehe, die sie eigentlich nicht wollen. Die Kinder sind groß, sie sind wieder in den Beruf eingestiegen und das sind kaputte, leere Frauen, die enttäuscht sind vom Leben und die selber nicht wissen, warum. Die machen dann Yoga zur Entspannung, dass sie irgendwo noch einen Sinn im Leben finden. Aber im Grund haben sie, der Teufel hat ihnen den eigentlichen Lebenssinn geraubt und madig gemacht. Der Teufel verführt heute die Leute im Rahmen von sozialistischen Familienexperimenten, die Kinder möglichst schon nach 3 Monaten in die Krippe zu geben und schnell wieder arbeiten zu gehen, die Frauen. Ja, und es ist interessant, wie die Teenager von ungläubigen Klassenkameraden von meinen Kindern unsere Kinder hemmungslos beneidet haben, weil sie eine Mama haben, die zu Hause mittags ein Mittagessen auf den Tisch stellt. Das kennen die alle nicht mehr. Wenn die nach Hause kommen, kommen sie in eine leere Wohnung. hier ist der Kühlschrank, mach dir was. Und abends kommt die Mutter erschöpft von der Arbeit zurück und will nichts mehr hören und wissen. Und da gehen die jungen Leute dran kaputt. Gottes Berufung für die Ehefrau und Mutter ist, dass sie für die Kinder sorgt und ein warmherziges, liebevolles Heim gestaltet. Und zwar ein Heim, das nicht nur für die eigenen Kinder da ist, sondern das kann auch für andere Kinder da sein, für andere Menschen da sein. Kann ein wunderbarer Platz des Zeugnisses für den Herrn Jesus sein, ihr Lieben. Das ist Gottes Berufung. Und das ist etwas, das sollte die Mann, die Frau von Herzen annehmen und sollte nicht versuchen, wie ein Mann zu leben, sondern den Segen sehen, der darin besteht, zu Hause zu sein und für die Kinder zu sorgen, solange das notwendig ist. Später, wenn die Frauen älter geworden sind, die Kinder weggegangen sind, dann gibt es wieder andere Möglichkeiten. Man muss auch nicht unbedingt wieder in den Beruf gehen. Es gibt so viele diakonische Möglichkeiten, Menschen zu helfen, für andere zu sorgen, gerade in unserer Gesellschaft auch bei Ungläubigen ein Zeugnis zu sein. Das ist eigentlich das, was Gottes Weg und Wille für eine christliche Frau ist, wenn die Sorge um die eigenen Kinder zurücksteht allmählich und sie mehr Zeit hat, dass sie dann anfängt, gute Werke zu tun in ihrem Umfeld. Wie auch immer das sein kann, manche sind Tagesmütter und da haben sich schon Kinder bekehrt und sind gläubig geworden, weil sie bei einer christlichen Familie untergebracht waren. Oder wenn Frauen zum Beispiel zu anderen hingehen, sie pflegen, ihnen Hilfeleistung geben, so kann man das Evangelium weiterbringen. Das sind eigentlich Gottes Gedanken. Helfen, Fürsorge, nicht Managerin sein und irgendwelche Riesenaufgaben bewältigen. Auch das kann eine Frau, gar keine Frage. Aber ihr Lieben, es geht sehr oft auf Kosten ihrer Persönlichkeit als Frau. Und deswegen wollen die Frauen auch keine Frauen als Chefin, weil die sind härter als die Männer. Die müssen ihre Schwäche überkompensieren, sagt man, indem sie erst recht brutal sind. Und das ist einfach, da liegt kein Segen drauf. Da müssen wir Gottes Schöpfungsordnung verstehen und einfach sagen, Gottes Gedanken sind gut. Die sind nicht schlecht, die sind gut. Titus 2, Vers 3 bis 5, im Neuen Testament finden wir eben auch diese Aufgabenstellung des Hauses und des Heimes als das Entscheidende für die normale Führung einer Frau. Lesen wir das einmal. Dass sich die alten Frauen gleicherweise so verhalten sollen, wie es Heiligen geziemt, dass sie nicht verleumderisch sein sollen, nicht vielem Weingenuss ergeben, sondern solche, die das Gute lehren, damit sie die jungen Frauen dazu anleiten, ihre Männer und ihre Kinder zu lieben, besonnen zu sein, keusch, häuslich, gütig, sich ihren Männern unterzuordnen, damit das Wort Gottes nicht verlästert. Also häuslich bedeutet, beschäftigt sie sich, kümmert um die Angelegenheiten des Hauses. Das ist einfach ganz wichtig. Und da ist der Platz des Segens, da ist der Platz, wo auch eine Frau Erfüllung finden kann in ihrem Weg. Und das gehört eben auch dazu, die Männer zu lieben, ihnen Freundlichkeit, Güte und Fürsorge zu erweisen. Und zwar ganz grundsätzlich. Auch dann vielleicht, wenn der Mann mal etwas verstimmt und schwierig ist und in sich zurückgezogen, weil er Schwierigkeiten im Beruf hat, gerade dann. Das sind zum Beispiel so Dinge, da kann eine Frau unheimlich helfen, wenn der Mann nach Hause kommt und er weiß, er kommt in eine warme, verständnisvolle Atmosphäre von Liebe und Frieden und da gibt es jetzt nicht auch noch wieder Spannungen und Zoff und Streit und Auflehnung und das, was er im Beruf jetzt schon zur Genüge hatte am Tag, dann ist es eine Wohltat, dann ist es ein Segen. Und das ist etwas, was wiederum ihm hilft, auch ein Zeugnis zu sein gegenüber anderen Männern oder im Beruf. Ja. Und das auch, die Leute gucken auf so eine Familie, glaubt ihr das? Und es ist erstaunlich, zum Beispiel andersrum meine Frau, wenn sie manchmal einkaufen geht, wildfremde Frauen, die kennen uns nun einfach von der Nachbarschaft, 10 Kinder fällt ja auf, ja, die sagen, wie kommt es, die strahlen so einen Frieden aus, so eine Ruhe. Und da sagt meine Frau immer, ja, so ruhig fühle ich mich gar nicht. Ich habe schon ganz schön Belastungen. Aber die Menschen spüren etwas. Da ist eine Harmonie in der Beziehung, in der Ehe, in der zu Hause und das trägt man mit sich. Und danach haben die Leute Sehnsucht, weil das kennen sie nicht mehr in ihrem Leben. So kann eine Frau schlicht Hausfrau sein und ein ganz mächtiges, lebendiges Zeugnis für hunderte von Frauen um sie herum, die alle dem Teufel nachrennen und nach ihrer Selbstverwirklichung, ihrer beruflichen Karriere rennen und irgendwie wissen, ich weiß gar nicht, ich bin unglücklich, warum denn? Und merken gar nicht, was wirklich ihnen fehlt. Sorge für die Kinder, Sorge für das Heim, Sorge für Gäste ist etwas Wunderbares. Ja. Liebe zu üben bedeutet aber auch vergeben. Manchmal können Frauen Unvergebenheiten üben, verbittert sein, auch ihren Männern gegenüber, den Kindern gegenüber, die Liebe zurückhalten. Ihr Lieben, das ist Sünde. Wir sind einander Zuneigung schuldig. Das gilt für Mann und Frau. Ja. 1. Korinther 7 steht nicht umsonst in der Schrift. Da heißt es ja ab Vers 3, der Mann gebe der Frau die Zuneigung, so nach der Schlachterbibel und der Lutherbibel, die er ihr schuldig ist. Ebenso aber auch die Frau dem Mann. Die Frau verfügt nicht selbst über ihren Leib, sondern der Mann. Gleicherweise verfügt aber auch der Mann nicht selbst über seinen Leib, sondern die Frau. Entzieht euch einander nicht, außer nach Übereinkunft eine Zeit lang, damit ihr euch dem Fasten und dem Gebet widmen könnt. Und kommt dann wieder zusammen, damit euch der Satan nicht versucht, um eure Unenthaltsamkeit willen. Wir sind einander Zuneigung schuldig. Freundlichkeit, Wohlwollen, Liebe, Zuwendung, das können wir nicht einfach dem anderen entziehen. Genauso wenig wie unseren Leib. Da ist die Bibel ganz nüchtern und klar. Die Beziehung der Liebe kann nicht für Machtspiele, für Gereiztheiten und emotionale Erpressungsmanöver ausgenutzt werden. Die Frau ist dem Mann Zuneigung schuldig, egal wie sie sich fühlt, auch wenn der Mann sie vielleicht verletzt und enttäuscht hat, und genauso umgekehrt. Das ist wichtig. Ja, da geht es um Gehorsam, da geht es nicht darum, dass man sagt, ja, jetzt muss ich mich erstmal wieder freundlich fühlen, jetzt muss mein Mann erstmal wieder so und so viele Sachen machen, bevor ich ihm wieder Zuneigung geben kann. Ja? Das ist so eine Gefahr bei Frauen. Beständige Güte und Freundlichkeit, das ist ein gewaltiges Zeugnis und ein gewaltiger Segen für eine Ehe und auch für die Kinder. Und genauso ist es eine ganz wichtige Berufung der Frau nach diesem Auftrag, Gehilfin zu sein, dass sie ihren Mann eine Stütze ist. Ihm eine Hilfe ist im Beruf, im Dienst, in der Gemeinde, in seiner geistlichen Entwicklung. Dazu gehört für den Mann beständig zu beten. Dazu gehört auch, dass man den Mann nicht egoistisch für sich vereinnahmt. Ja, es gibt heute fleischliche Frauen, die sagen, mein Mann muss zuallererst für mich und die Familie da sein. Und in der Gemeinde, da kann er nur was machen, wenn er alle Pflichten zu Hause auch 150% erfüllt hat. Das ist Sünde. Sage ich mal ganz klar, das ist Sünde, das ist eine Sünde gegen den Herrn. Warum? Weil die Frau hat den Mann nicht als ihren persönlichen Privatbesitz, sondern die Frau hat den Mann geschenkt, geliehen bekommen vom Herrn. Der Mann gehört dem Herrn. Das Leben des Mannes gehört nicht der Frau, sondern dem Herrn. Das Leben der Frau gehört auch dem Herrn, nicht dem Mann. Versteht ihr? Ja? Also es heißt, eine Frau muss bestrebt sein, ihren Mann freizugeben, auch für geistliche Dienste, ihn zu fördern, für ihn zu beten. Ihr Lieben, wenn ich nicht eine geistlich gesinnte Frau hätte, die bereit ist, ihren Mann für Dienste freizugeben, dann stünde ich heute nicht hier. Dann würde ich die Kinder hüten, zu Hause. Das ist auch eine gute Aufgabe, aber ihr Lieben, dafür sind wir Männer auch nicht die ganze Zeit da, dass wir nur Kinder hüten und uns um das Haus und die Familie kümmern. Das muss man auch mal sagen. Gott hat den Mann berufen, auch Dienste zu tun in der Gemeinde. Ja, da werden wir heute Nachmittag drauf kommen. Und die Frau hat Teil an dem Lohn und Segen dieses Dienstes, wenn sie ihren Mann unterstützt und ihn freigibt. Das ist auch ein geistlicher Dienst. Gott sieht es. Gott sieht es, wenn eine Frau ihren Mann blockiert und ihr Lieben, da kommt kein Segen für sie dabei raus. Geistlicher Egoismus, ich will für mich haben, das hat noch nie Segen gebracht. Das bringt immer nur Fluch und Schwierigkeiten und Nöte. Und geistliches Geben, Hingabe, ich gebe her, was ich eigentlich für mich haben will, hat noch immer Segen gebracht, weil Gott sich nichts schenken lässt, ihr Lieben. Wenn wir etwas freiwillig dem Herrn geben, dann gibt er uns es zehnfach zurück. Das ist der Weg zum Segen. Gehilfin heißt, ich will meinem Mann dienen, dass er in der Gemeinde dem Herrn dienen kann. Ich will ihn dafür stärken und ermutigen. Ihr Lieben, manchmal braucht es Ermahnung und es eine geistlich gesinnte Frau hat das Recht und auch die Pflicht, ihren Mann liebevoll und zurückhaltend zu ermahnen. Nicht mit dem Oberlehrerinnen-Zeigefinger, ihr lieben Schwestern. Das ist nicht recht. Aber ein klares Wort der Ermahnung, dass man sagt, mein lieber Mann, ich habe einfach Not und habe das Gefühl, hier gehst du einen falschen Weg. Prüf das bitte mal vor Gott. Das ist ein wertvoller geistlicher Dienst. Ich schätze das sehr und wünsche das von meiner Frau, dass sie mir das sagt. Denn niemand kennt mich so genau wie meine Frau. Und es ist mir eine wertvolle Hilfe, wenn sie als Frühwarnsystem wirklich mir auch zeigt, oh, jetzt, da war was nicht in Ordnung. Ich will mir das auch ganz ernsthaft anhören, ohne dass ich das immer sklavisch befolge, was meine Frau dann sagt. Ich muss das schon noch bewerten und selber beurteilen, aber es ist eine große Hilfe. Aber es gibt heute viele Frauen, die nörgeln an ihren Männern herum. Die kritisieren sie, die haben eine so hohe Latte. Ja, so müsstest du eigentlich sein, hier Epheser 5. Und so bist du. Und dann geht's immer auf den Mann und ihr Lieben, das ist Sünde. Das ist Sünde. Ihr versündigt euch an eurem Haupt, wenn ihr so etwas tut. Es ist dagegen ein ganz wichtiger Dienst, den Mann zu ermutigen. Ja, manchmal kann ein Mann angefochten sein, bis hin zu dem, dass er sagt, ich schmeiß den ganzen Battle, Gemeindedienst, Beruf hin. Und da ist es wichtig, dass er eine Frau hat, die so etwas spürt, die für ihn betet und die dann ein Wort der Ermutigung sagt. Das ist geistlicher Dienst, ihr Lieben. Auch, dass man wirklich barmherzig ist mit dem Mann, in dem, was er an Kämpfen und Herausforderungen auch gerade manchmal im Beruf hat. Das ist übrigens interessant in der Welt. Das ist eine bekannte Tatsache, die wirklichen Top-Manager sind normalerweise Leute, die eine völlig intakte Ehe haben. Leute, die da ständig ihren Ehepartner oder Partner wechseln, die taugen nichts für wirkliche Höchstleistungen. In der Politik wird das heutzutage manchmal anders gesehen, aber im Management, wo wirklich die Leistung zählt, da müssen die Leute eine intakte Ehe haben, eine Frau, die voll hinter ihnen steht, sonst können sie das nicht machen, den Stress. Also es ist ganz interessant, ne? Da sind die Leute dann doch wieder konservativ, wenn es dann um die Ergebnisse geht. Also der Mann braucht eine Frau, die wirklich geistlich hinter ihm steht und die wirklich ihn fördert und für ihn betet. Und Kritik von oben herab, der Frau steht es nicht zu. Ich habe schon vorher gesagt, die Frau soll dem Mann gegenüber Ehrfurcht haben. Das ist ein ganz großes Problem. Das gibt es fast heute nicht mehr. Aber da müssen die Schwestern auch lernen. Respekt vor dem Herrn bedeutet auch Respekt vor dem Mann, den Gott in eine Autoritätsposition gesetzt hat. Auch wenn er vielleicht in manchem versagt und natürlich viele Fehler hat, die Frau natürlich alle mitbekommt. Das ist ja klar. Trotzdem. Es gehört Respekt und Ehrfurcht dazu. Ja, die Bibel sagt, die Frau fürchte den Mann. Also da ist Ehrfurcht noch eine entgegenkommende Übersetzung. Das meint schon das, aber versteht, das muss man sich auch mal vor Augen führen. Die Frau ist manchmal heute dazu geneigt, ihren Mann ein bisschen lächerlich zu machen und über seine Schwächen herzuziehen. Ihr Lieben, das merken auch die Kinder. Und wisst ihr, wen sie verachten? Nicht nur den Vater, auch die Mutter, ihr Lieben. Wenn wir über andere verächtlich herziehen, dann werden unsere Kinder uns verachten. Ja, Kindererziehung, da sind wir ja schon an dem Punkt. Der Mann hat die Hauptverantwortung, aber die Frau hat die Hauptzeit bei der Umsetzung. Und das ist eine ganz wichtige Sache, dass die Frau wirklich auch das als Chance ansieht. Sie ist jahrelang sehr viel mit den Kindern zusammen. Die Kinder geistlich zu prägen, sie gottesfürchtig zu erziehen, sie im Wort Gottes zu unterweisen, ganz praktisch, wie geht man miteinander um, man vergibt einander, man bekennt die Sünde. Diese ganzen Dinge sind enorm wichtig. Ihr Lieben, ich bin überzeugt, wenn einmal die Gerichtsbücher, die Lob- und Anerkennungsbücher vor dem Richterstuhl des Christus aufgeschlagen werden, dass da solche Frauen wie zum Beispiel die Mutter von John Wesley, dass sie ein ganz, ganz großes Lob und einen großen Anteil am Dienst ihrer Söhne bekommen werden. Ja, und es gibt viele hingegebene, fruchtbare Christen, die bezeugen können, dass sie die entscheidenden Impulse in ihrem geistlichen Leben zunächst einmal von ihren Müttern bekommen haben. Wenn jemand wirklich Buße tut von so etwas und wenn er aus einem Sündenleben zur Bekehrung kommt, dann darf er auch erleben, wie diese Spuren der Sünde abgewaschen werden, dass Gott Erneuerung schenkt. Aber ihr Lieben, wenn ein Gläubiger sich in solche Sünden einlässt, dann sieht es anders aus, denn er hat es wissentlich getan, wieder besseres Wissen. Und ich kann nur sagen, das sind schlimme, schmerzhafte Spuren für das ganze Leben, die unter Umständen bleiben, wenn jemand sich in eine solche Sünde hineinlässt als Gläubiger. Das sind heilige, ernste Dinge, das ist nicht zu spaßen damit. Das möchte ich nur ganz offen bezeugen, gerade auch für unseren jungen Zuhörern. Es ist ganz ernst, dass Gott wacht über der Heiligkeit der Ehe. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir rein und keusch in die Ehe gehen, unbefleckt von irgendwelchen hurerischen Erfahrungen und Experimenten und Dingen, die nicht recht sind. Das ist gerade für christliche junge Leute ein großer Kampf, aber auch eine ganz wichtige Voraussetzung, dass Gott sie wirklich reich segnen kann, wenn sie dann in die Ehe hineingehen. Noch etwas ist wichtig, wenn wir hier von dieser Einheit der Liebe sprechen. Ihr Lieben, es gibt eine große Lüge in dieser Welt und das ist die Lüge von der Gefühlsliebe, von der romantischen Gefühlsehe. Das ist eine große Lüge. Die hat es übrigens über Jahrhunderte überhaupt nicht gegeben. Das ist erst im 19. und 20. Jahrhundert so richtig aufgekommen. Nämlich, dass die Basis für eine Ehe sein müsste, ein lebenslanges Verliebtheitsgefühl, dass man den anderen für den Allerschönsten, Allertollsten und Allerbesten hält und wie auf Wolken schwebt, wenn man nur an den anderen denkt. Und dann kann man heiraten und das ist die Basis für eine Ehe. Ihr Lieben, wenn man auch bloß vielleicht 2 Jahre Praxis in der Ehe hat, merkt man, das kann überhaupt keine Basis sein. Das geht auch gar nicht. Verliebtheit ist auch nie die Grundlage von irgendeiner Beziehung. Wisst ihr, was Verliebtheit ist? Verliebtheit ist etwas ausgesprochen Eigensüchtiges. Verliebtheit ist der absolute Anspruch eines Ichs, das im anderen die Ergänzung für all seinen Mangel sieht, das die Hoffnung hat, dass es durch den anderen frei wird und besser wird und ihm alle Bedürfnisse befriedigt werden. Und dann schaut man in den anderen was hinein. Es ist ein Illusionsbild, ein selber gemachtes, eine Gefühlsüberhöhung des anderen. Und dann entspricht der andere nicht dem Bild, dann merkt man plötzlich, ja, der hat ja auch Schwächen, der versagt. Und dann ist man bitter enttäuscht und wendet sich ab und sagt, nein, das war's nicht. Er hat mich so enttäuscht, jetzt ist es aus. Gilt von beiden Seiten. Verliebtheit ist etwas Egoistisches. Man will vom anderen was haben, um für sich selber eine Ergänzung zu haben. Biblische Liebe ist Agape-Liebe. Agape-Liebe heißt, ich gebe dem anderen etwas, ohne dass ich etwas von ihm bekomme. Nicht als Gegenleistung. So hat es der Herr Jesus auch nicht gemacht, sonst hätte niemand von uns lieben können, weil wir haben ihn nicht zuerst geliebt, oder? Er hat uns zuerst geliebt. Und Agape-Liebe ist die Liebe des Herrn Jesus, es ist die Christusliebe, es ist eine bewusste und willentliche Entscheidung, jemand zu lieben, nicht eine Gefühlsaufwallung. Und es ist eine gebende, eine opferbereite Liebe, die selbstverleugnend ist, die nicht für sich selber etwas sucht und die den anderen auch so sieht, wie er ist, nicht so, wie man sich wünscht. Daran gehen so viele Beziehungen kaputt. Man hat ein übersteigertes Idealbild vom anderen und man will den anderen so sehen und plötzlich merkt man, er ist anders und dann wendet man sich ab und will nichts mehr von ihm wissen. Und das ist unbarmherzig und sündig und böse, weil wir sind auch nicht so toll, wie wir vielleicht meinen. Wir haben auch unsere Fehler und Schwächen. Wir wollen vom anderen ja auch, dass er uns so annimmt, wie wir sind, dass wir nicht ständig irgendetwas spielen müssen, was wir gar nicht sind, oder? Und so heißt auch eben wirkliche Liebe, lasst uns doch mal zu den Realitäten kommen. Lasst uns annehmen als fehlerhafte Sünder, als schwache Menschen, als Menschen, die alle ihre Macke haben, sag ich mal. Und das ist eigentlich die Liebe Christi. Und das ist etwas unwahrscheinlich Befreiendes. Wisst ihr, diese Girlies, die immer so toll aussehen müssen, die immer die tolle Beziehung und die Glücklichkeit mimen müssen, das ist doch eine Maske. Die müssen doch spielen. Die dürfen doch gar nicht sagen und zeigen, wie es ihnen wirklich geht. Das ist doch eine Lügenbeziehung, die da entsteht. Und wie gesagt, wenn man dann anschaut, wo diese Stars, wie die von einer Beziehung in die andere taumeln, die eine hält 4 Monate, die andere 2 Jahre, das ist eine Katastrophe, das ist doch nicht Liebe. Ja, nächster Punkt, geistlich die Unterordnung unter den Mann. Die Bibel sagt auch im Neuen Testament da ganz deutliche Dinge, dass die Ehefrau sich dem Mann unterordnen soll in ihrem ganzen Wandel. Das ist eine große Herausforderung für die Frauen, gerade in der heutigen Zeit. Wir haben ja schon von diesem antiautoritären Zeitgeist geredet. Aber ihr Lieben, wir müssen zutiefst erkennen, es ist ein großer Schutz für die Frau. Letztlich ordnet sie sich dem Herrn Jesus unter. Darum geht es. Wenn eine Frau sich ihrem Mann nicht unterordnet, dann lebt sie in Rebellion gegen den Herrn Jesus. Das muss man ganz nüchtern und klar sagen. Und ihr Lieben, der Herr Jesus sieht diese Dinge. Er sieht auch das Herz. Er sieht auch eine bloß zähneknirschende, widerwillige Unterordnung. Das zählt für ihn nicht als Segen, sondern willige, bewusste Unterordnung. Und das Problem ist, unter jedem Mann, nicht nur unter die tollen Männer, wo man sagt, ja, die machen ja alles richtig, ist ja klasse, wenn man so einen Mann sich unterordnen kann, sondern auch unter die, die zum Beispiel Fehler machen oder die Probleme haben, sogar unter ungläubige Männer. Und jetzt wird es schwierig. Ja? Wie können wir das machen? Nur im Glauben. Wisst ihr, weil die Bibel sagt ja eines. Der Mann ist das Haupt der Frau, die Frau ordnet sich dem Mann unter, aber, und das ist das Wichtige, Christus ist das Haupt des Mannes, auch des ungläubigen Mannes. Hier geht es um Schöpfungsordnung. Versteht ihr? Und was macht jetzt eine gläubige Frau, die sich von Herzen unterordnen will und einen Mann hat, der lauter falsche Entscheidungen trifft? Alles schon vorgekommen, ganz praktisch. Ja. Eine solche gläubige Frau ordnet sich ihrem Mann unter im Glauben und betet intensiv, Herr Jesus, du bist das Haupt meines Mannes. Lenke du meinen Mann. Tritt du meinem Mann entgegen, wenn er falsche Pläne hat. Gib du meinem Mann die Bereitschaft, das Richtige vor dir zu tun, zum Wohl der Kinder zum Beispiel. Ich darf das miterleben. Bei uns ist eine Schwester, die diesen geistlichen Weg gehen will, die einen ungläubigen Ehemann hat, die mit meiner Frau auch befreundet ist. Und man sieht, sie hat Schwierigkeiten, sie hat Kämpfe, aber Gott steht zu ihr. Und Gott hat diesem Mann schon ganz erstaunliche Dinge beigebracht und ihn geführt in einer Weise, die menschlich recht unwahrscheinlich ist. Obwohl er immer noch ungläubig ist, tut er zum Beispiel bestimmte Dinge, verbietet seinen Kindern gewisse Dinge, die er ihnen vorher nicht verboten hat, wo die Frau nicht gegen ihn handeln wollte, wo sie genau wusste, das muss man verbieten. Hat sie gebetet und dann hat er gesagt, so, das darfst du jetzt nicht mehr machen. Steht ihr, so geht es, dass man sich, wenn das Haupt, das eigene Haupt einem Not macht, wendet man sich an das Oberhaupt, an den Herrn Jesus und betet, anstatt zu nörgeln, zu rebellieren, zu streiken, sich zu verweigern. Das ist nicht der biblische Weg, aber der andere Weg, je gehorsamer eine Frau ist, je mehr sie von Herzen sich unterordnet, desto stärker ist ihr Draht zu dem Oberhaupt. Versteht ihr? Denn das ist ja klar, wenn sich eine Frau jetzt so schutzlos macht und so ganz dem Herrn Jesus anvertraut, dass dann der Herr machtvoll eingreift, um dieser Frau zu helfen. Bist du ein biblisches Vorbild dafür? Ja? So ein ganz großes Vorbild. Abraham, ja, der hat auch ganz schön versagt als Ehemann. Wisst ihr wann und wo? Die Frauen müssten das eigentlich wissen. Er hat 2-mal seine Ehefrau als seine Schwester ausgegeben und hat sie in den Harem eines heidnischen Herrschers bringen lassen. Und dann schaut mal, wie Gott eingegriffen hat. Gott ist 2-mal einem heidnischen Herrscher erschienen. Das ist dem König David nie im Leben. Überlegt euch das mal. Erschienen, weil Sarah sich ihrem Mann untergeordnet hat und ihn Herr nannte. Dann handelt Gott. Wenn wir die Unterordnung ernst nehmen, handelt Gott zugunsten einer schwachen Frau. Und dann erlebt sie Wunder Gottes. Nicht, wenn sie die Sache in die eigene Hand nehmen will. Dann erlebt sie keine Wunder, dann erlebt sie Züchtigung Gottes. Aber dann kann sie erleben, wie Gott ihren Mann verändert. Auch christliche Ehemänner sind keine perfekten Häupter. Keiner ist es. Und es ist nicht das Recht einer Frau, das zu erwarten, sage ich mal ganz klar. Aber sie darf darum beten, dass ihr Mann wächst. Und in dem Maß, wie sie sich ihrem Mann anvertraut, wächst er auch durch die Gnade Gottes. Dann sorgt Gott dafür, dass er anders wird. Das ist der biblische Weg. Und so kann man wirklich auch im Geistlichen vorwärts gehen, sich unterordnen und trotzdem einfach auch froh und glücklich und zufrieden sein als Frau. Und ich bin überzeugt davon, und das bezeugen auch Frauen, die das wirklich so praktizieren, wirklichen Frieden und Segen Gottes bekommt eine Frau erst, wenn sie sich ihrem Mann beginnt, echt unterzuordnen. Dann hat sie Frieden. Dann hat sie auch Kraft, das zu tun, dem Herrn zu dienen, und sie hat auch Vollmacht, das Evangelium anderen zu bezeugen. All das hat eine Frau nicht wirklich, wenn sie immer noch im Widerstreit mit dem Herrn ist, in der Frage der Unterordnung. Ich muss es so sagen, wie es ist. Also da gilt es einfach vor Gott, Entscheidungen zu treffen. Auch in dem Wissen, dass der Weg der Nachfolge, wir haben es gestern gehört, ein Kreuzesweg ist, der unser Eigenleben in den Tod bringt. Der kostet uns unser Eigenleben. Das ist bei dem Mann so und bei der Frau. Ohne Selbstverleugnung können wir überhaupt nicht Christen sein und nach christlich leben. Das müssen wir zutiefst verstanden haben. Dann ist auch dieser Weg der Unterordnung nicht mehr so bitter und so schwierig, wie es vom Weltgeist her oftmals dargestellt wird und den Frauen vermittelt wird. Also ich denke, das ist ganz wichtig, dass wir auch eines sehen. Letztlich der Sinn der Unterordnung ist, dass die Frau die Herrschaft und Herrlichkeit des Herrn Jesus Christus bezeugt und respektiert. Es geht letztlich nicht um den Mann, der ist nur der Stellvertreter, es geht um Christus, das Haupt, und den Herrn der Herrlichkeit. Wenn eine Frau sich dem Mann unterordnet, dann bedeutet es, sie zeigt Christus ihren Respekt und erweist ihm Ehre und verherrlicht ihn. Das ist letztlich das Ziel, das auch eine geistlich gesinnte Frau haben sollte, wenn sie sich eben bewusst und willig dem Mann unterordnet. Und wie gesagt, es geht nicht darum, dass der Mann das in allem verdient. Keiner tut es in allem. Es geht um die Stellung, die ihm gegeben ist von Gott, den wir ehren wollen. Ja, diese Sache fordert von den Frauen echte geistliche Kämpfe, echte Selbstverleugnung. Das muss man auch sagen. Ja? Und es ist auch wichtig, ein Mann wird nie Unterordnung fordern und erzwingen, denke ich mal. Ja? Das ist nicht richtig. Also ich habe jedenfalls nie die Freiheit dazu gehabt, sondern er kann drum beten, er kann das deutlich auch vielleicht sagen, dass es notwendig ist, aber die Frau muss die Entscheidung freiwillig selber treffen. Ein Mann wird auch nicht über den Glauben einer Frau herrschen, wenn er geistlich gesinnt ist. Wir dürfen also unsere Autorität als Männer nicht missbrauchen. Aber wie gesagt, wenn eine Frau sich wirklich unterordnet, dann wird der Mann auch ganz empfindlich durch die Züchtigungen Gottes merken, wenn er sich da vergeht. Dann kämpft Gott für die Frau. Sonst muss Gott gegen den rebellischen Eigenwillen der Frau kämpfen. Und das zermürbt, ja. Das macht nicht froh und glücklich in der Nachfolge. Und es geht vielen Frauen geht durch die falsche Haltung zur Unterordnung ein ganz wichtiger geistlicher Segen verloren. Letztlich, wenn wir dem Teufel in irgendeiner Weise folgen und Gott ungehorsam sind, sind immer wir die Verlierer. Der Teufel sagt, du gewinnst was an persönlicher Freiheit und Selbstverwirklichung, in Wirklichkeit verlierst du nur als Kind Gottes. Ja, Position und Haltung in der Gemeinde, wir werden ja da später noch über das Praktische reden, aber da finden wir eben im 1. Timotheus 2 eine grundlegende Aussage, die auch auf dieser Linie liegt und die auch heute in der Gemeinde sehr umstritten ist. Ich lese 1. Timotheus 2, ab Vers 9. Ebenso will ich auch, dass sich die Frauen in ehrbarem Anstand mit Schamhaftigkeit und Zucht schmücken, nicht mit Haarflechten oder Gold oder Perlen oder aufwendiger Kleidung, sondern durch gute Werke, wie es sich für Frauen geziemt, die sich zur Gottesfurcht bekennen. Eine Frau soll in der Stille lernen, in aller Unterordnung. Ich erlaube aber einer Frau nicht zu lehren, auch nicht, dass sie über den Mann herrscht, sondern sie soll sich still verhalten. Denn Adam wurde zuerst gebildet, danach Eva. Und Adam wurde nicht verführt, die Frau aber wurde verführt und geriet in Übertretung. Sie soll aber davor bewahrt werden durch das Kindergebären, wenn sie bleiben im Glauben, in der Liebe und in der Heiligung samt der Zucht. Ja, ein Wort, das heute wie viele andere umstritten ist, das manche sophistische Bibellehrer wegerklären wollen, das aber ganz deutlich sagt, die Unterordnung der Frau und die Autoritätsstellung des Mannes gilt auch in der Gemeinde, im Dienst in der Gemeinde. Und was die Frau dort kennzeichnen sollte, ist stille Zurückhaltung und Unterordnung. Der Mann hat durch Gottes Willen die Aufgabe in der Gemeinde zu leiten und den Dienst am Wort zu tun. Das ist nicht Aufgabe der Frau. Und die Frau überschreitet heilige Grenzen, wenn sie sich anmaßt, zu verkündigen, zu predigen, in die Gemeindeleitung zu gehen. Das ist heute in vielen modernistischen Gemeinden völlig normal und selbstverständlich. Aber es ist ein ganz klarer Bruch des Wortes Gottes und es kann kein Segen aus so etwas kommen. Und die Frau darf wissen, Gott ruft sie zu einer stillen Zurückhaltung. Warum? Weil sie das Symbol für die Gemeinde in ihrem Verhältnis zu Christus ist. Wenn eine Gemeinde zusammenkommt und die Frauen sind in stiller Zurückhaltung und Unterordnung und bezeugen das auch durch Kopfbedeckung und Schweigen, dann bedeutet es, diese Gemeinde bezeugt vor der unsichtbaren Welt, wir ordnen uns Christus unter. Wir sind Christus unterworfen und respektieren das, dass der Herr reden soll und dass wir stillhören wollen. Das ist diese Symbolik. Das ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Dann verstehen wir auch, dass das nicht irgendeine Willkürregelung ist, sondern dass das von tiefer Bedeutung ist, dass die Frauen diesen Platz der Unterordnung und Zurückhaltung einnehmen. Und das ist kein passiver Platz. Leider ist es in manchen Gemeinden auch Brüderversammlungen, die das segensreicherweise beherzigt haben, dann so eingerissen, dass die Frauen überhaupt völlig geistlich passiv wurden und gar nicht mehr sich innerlich beteiligt haben an den geistlichen Angelegenheiten der Gemeinde. Das ist überhaupt nicht gemeint. Die Frauen sind gerufen, gerade aus ihrer Platz der Zurückhaltung und Stille Fürbitterinnen zu sein, Beterinnen, Dienerinnen, die ganz entscheidend zum Wohlergehen und Gedeihen einer biblischen Gemeinde beitragen. Dieser Platz ist nicht ein Platz der Wirkungslosigkeit, sondern ein Wirkungsfeld, das einfach nicht im Vordergrund, sondern im Hintergrund ist. Und das ist wunderbar. Da kann man sehr viel für den Herrn tun. Ich werde da nachher noch drauf kommen in unserem letzten Vortrag. Aber diese heiligen Grenzen sollte die Frau berücksichtigen und respektieren, sonst kommt sie in geistliche Schwierigkeiten. Ja. Ich möchte noch auf einen Punkt eingehen, Gottes Auftrag für ledige Frauen. Wir haben hier hauptsächlich über verheiratete Frauen, über Familien gesprochen, aber es ist ja so, dass viele gläubige Frauen letztlich ledig bleiben. Und manche davon, für die ist es eine schwierige Führung, die sie haben sich auch Ehe und Familie gewünscht und der Herr hat es nicht so geschenkt. Manche sind Witwen, manche sind vielleicht auch bewusst ledig. Und es ist ganz wichtig zu verstehen, dass auch eine solche Führung, auch wenn sie jetzt nicht der Normalordnung Gottes entspricht, eine Segensführung von Gott sein kann, wenn man sie in der rechten Weise annimmt und aufnimmt. Ja? Es ist also keineswegs so, dass ledige Frauen oder auch ledige Männer jetzt Christen zweiter Klasse wären, sondern im Gegenteil, Gott hat ihnen manche Dienste und Dinge geschenkt und vorbehalten, die verheiratete Frauen so gar nicht in dem Umfang tun können. Es ist schon in neutestamentlicher Zeit so gewesen, wir sehen das bei den Witwen in 1. Timotheus 5, dass ledige Frauen in ganz besonderer Weise auch für diakonische Dienste vorgesehen waren und auch bereit waren und in der Lage waren, wirklich zu helfen. Wir haben zum Beispiel eine ledige Schwester bei uns, die ist jetzt vielleicht so Ende 30 und die ist Altenpflegerin und in ihrer Freizeit besucht sie alte Geschwister. Das ist zum Beispiel was, da kommt meine Frau beim besten Willen nicht dazu, mit 10 Kindern, davon 6 oder 7 noch klein, fast nicht dran zu denken. Diese Schwester hat Zeit und sie verwendet sie nicht eigensüchtig für sich, sie besucht zum Beispiel alte, bettlägerige, kranke Schwestern und ermutigt sie, hilft ihnen praktisch, betet mit ihnen, ja, und das ist eine wunderbare Sache. Mich freut es jedes Mal, wenn ich das mitbekomme, wie diese Schwester dem Herrn dient. Sie füllt Lücken aus, die zum Beispiel andere, die in anderen Diensten stecken, einfach nicht ausfüllen können. Und das ist etwas, was vor dem Herrn kostbar ist. Witwen besuchen, Kranken helfen, Jakobus, ja, das sind Dinge, die Gott wohlgefällig sind. Also gute Werke tun, da kann ledige Frauen ganz viel tun, auch im missionarischen Sinn, ungläubigen Menschen durch Hilfeleistung des Evangelium bringen. Das können Familien so gar nicht leisten. Und es gibt auch andere Dinge im Gebet, auch in diakonischen Diensten, wo eine solche Frau viel für den Herrn tun kann und ein gesegnetes und erfülltes Leben finden kann, auch wenn sie keinen Ehepartner hat. Es ist zwar das Normale und schöpfungsmäßig Natürliche, dass wir ein Gegenüber brauchen, aber ihr Lieben, wir haben als Christen einen Herrn, der uns verheißen hat, ich will, dass sie Leben und volles Genüge haben. Das heißt, im Notfall oder in dem Fall der Führung kann ein alleinstehender Christ volles Genüge in Christus finden. Nur leider leben heute viele alleinstehende Christen nicht mehr so geistlich und hingegeben, dass sie es auch wirklich erfahren. Das ist ein Problem. Das kann man nur dann erfahren, wenn man wirklich dem Herrn geweiht ist. Das war früher noch anders. Früher gab es viel mehr dieses Verständnis von ledig sein als dem Herrn völlig geweiht sein. Und ich kenne selber auch Diakonissen zum Beispiel, die wirklich strahlende Frauen waren, ausgewogene christliche Persönlichkeiten, wo man gemerkt hat, es war jetzt nicht irgendwie, dass denen was rausgegangen ist, sondern die haben einen Weg für sich gefunden mit dem Herrn, in dem sind sie glücklich gewesen. Ich denke, dass diese Gnade gibt der Herr, wenn es auch manchmal nicht einfach ist. Es ist eine Herausforderung, aber es ist auch ein Segensweg. Und es ist auch für eine Gemeinde eine Bereicherung, dass sie solche alleinstehenden Geschwister hat. So sollten wir das auch als Gemeinde sehen. Ja, ich möchte noch eingehen auf den Charakter einer christlichen Frau. Was zählt vor Gott? Und da ist dieses Wort in 1. Petrus 3 einfach sehr wichtig. Das sollten wir miteinander hier auch lesen. 1. Petrus 3, Vers 3 bis 6. Da heißt es, ja, ich lese vielleicht schon ab Vers 1, sollte man alles mit zusammenlesen. Gleicherweise sollen auch die Frauen sich ihren eigenen Männern unterordnen, damit, wenn auch etliche sich weigern, dem Wort zu glauben, sie durch den Wandel der Frauen ohne Wort gewonnen werden, weil sie euren in Furcht keuschen Wandel ansehen. Ich weiß nicht, ob es auch bei euch Schwestern gibt, die ungläubige Männer haben, das ist eine königliche Verheißung hier. So ein schwerer Weg. Aber ich erlebe das auch bei der Schwester, die ich vorher erwähnt habe, wie ihr ungläubiger Mann wirklich bezeugen muss, es hat sich bei ihr etwas verändert und sie ist mir ein Vorbild. Und das funktioniert, wenn wir es wirklich von Herzen tun. Und es ist eine Verheißung, dass die Predigt des Lebenswandels stärker redet als irgendwelche anderen Predigten, vor denen der Mann die Ohren verschließt. Ja, dann weiter. Euer Schmuck soll nicht der äußerliche sein, Haarflechten und Anlegen von Goldgeschmeide oder Kleidung, sondern der verborgene Mensch des Herzens in dem unvergänglichen Schmuck eines sanften und stillen Geistes, der vor Gott sehr kostbar ist. Denn so haben sich einst auch die heiligen Frauen geschmückt, die ihre Hoffnung auf Gott setzten und sich ihren Männern unterordneten, wie Sarah dem Abraham gehorchte und ihn Herr nannte. Deren Töchter seid ihr geworden, wenn ihr Gutes tut und euch keinerlei Furcht einjagen lässt. Also hier wird etwas ganz Wichtiges genannt, was der Teufel den Frauen rauben will. Nämlich ein sanfter, stiller Geist der Ergebung in Gott und der Hingabe an Gott. Denk mal darüber nach. Ich denke, dieses Wort, über das sollten Frauen und auch übrigens Männer immer wieder nachdenken. Auch für uns Männer gilt in der Beziehung zu Gott, dass so solche Eigenschaften wichtig sind. Wir müssen still werden vor Gott. Ja, der natürliche Mensch kämpft um seine Interessen. Er kämpft um seine Selbstverwirklichung mit aller Energie. Ich will für mich haben. Das ist die Parole des Sünders. Und der Christ darf von diesem Kämpfen, von diesem aufgeregten Hin und Her zur Ruhe kommen, weil er weiß, Jesus Christus hat mir alles gegeben, was ich brauche. Ich darf ruhig werden, ich darf stille werden vor Gott und darf mich ergeben in die gütigen und gnädigen Führungen Gottes. Diese Haltung, die sucht Gott bei jedem Gläubigen, aber in besonderer Weise wird es hier für die Frauen gesagt. Das ist die Gefahr der Frauen, dass sie ein Stück sich um äußeren Schmuck, um das äußere Aussehen, die äußere Wirkung auf andere übertrieben kümmern. Und da wird gewarnt davor, wie man das auch immer auffassen mag. Aber Gott möchte nicht den äußerlichen Schmuck. Er möchte, dass wir innerlich geschmückt sind, schön sind für den Herrn. Und das ist etwas, was letztlich nicht möglich ist, solange man noch auf der Jagd nach der eigenen Selbstverwirklichung ist. Und das möchte der Herr doch, der Heilige Geist, wirklich auch vor unsere Augen stellen und auch den Schwestern das kostbar machen, dass sie das suchen, was nicht äußerlich ist, sondern was der Herr, der das Herz sieht, was ihn erfreut, ein hingegebenes, stilles Herz. Und dann wird Gott auch segnen und handeln im Leben von solchen Frauen, wie es nicht möglich ist, wenn sie noch auf dem Emanzipationsweg sind, wenn sie noch eben selber alles in die Hand nehmen und machen und tun wollen. Da geht den Frauen etwas ganz, ganz Wichtiges und Kostbares verloren. Da möchte der Herr selber aufdecken und diese Dinge groß machen. Ich glaube, dass da ein ganz großer Segen drin liegt, wenn diese Dinge verinnerlicht werden von christlichen Frauen. Ja, ich wollte auch noch einen Punkt ansprechen, und das ist der Wandel und das Zeugnis einer christlichen Frau im Alltagsleben. Ich denke, das ist ganz wichtig, dass wir den Alltag als missionarische Chance sehen, als eine Chance für den Herrn Jesus Frucht zu bringen. Sonst wird es nämlich mühsam. Dann sagt man sich, ach, ich muss immer den ganzen Tag immer das Gleiche. Das ist ja das Problem bei einer Hausfrau, ich habe das auch so ein bisschen mitbekommen, habe manches auch selber mithelfen dürfen in diesen Sachen. Man muss immer wieder die Windeln wickeln, die werden immer wieder voll gemacht. Ja, man muss immer wieder den Boden kehren, der wird immer wieder dreckig. Wenn man 10 Kinder hat, wird er noch dreckiger und noch schneller. Muss man da immer wieder Ordnung machen, aufräumen, immer das Gleiche. Eine öde Routine, menschlich gesprochen. Und da ist es so wichtig zu sehen, Gott hat genau den Alltag, diesen einfachen und manchmal schwierigen Alltag ausersehen, dass wir darin leben, ihn geistlich bewältigen und geistlich angehen und dadurch ein wirksames Zeugnis für den Herrn Jesus sind. Nicht indem wir irgendwelche Sonderaktionen machen, das kann man auch mal machen, ja, aber nicht nur, wenn wir missionarisch, was weiß ich wo, an einem Stand stehen und Traktate verteilen, sind wir ein Zeugnis für Christus, sondern gerade, wenn wir im Alltag mit dem Herrn Jesus leben. Und ich denke, was da ganz wichtig ist, gerade von Titus 2 her noch einmal gesehen, und das sollte man vielleicht noch mal behandeln, diese Punkte, die da genannt werden für die Frauen. Das überliest man oft, weil das so ein kurzer Abschnitt ist, aber ich denke, das ist ganz wichtig, sich da mal tiefer Gedanken zu machen. Was ist da gesagt? Da ist die Rede zum Beispiel von Keuschheit, dass die Frauen keusch und sittlich rein sein sollen. Ihr Lieben, und das ist heute ein ganz besonders wichtiger Punkt, weil heute in der weltlichen Kultur die Frauen zu Aushängeschildern der Schamlosigkeit werden, weil die Hurerei, die Unzucht, das Darbieten des eigenen Leibes für irgendwelche geschlechtlichen Anreize des anderen Geschlechts ist die normale Lebensform geworden. Und da ist es so wichtig, dass die christlichen Frauen sich da ganz klar davon absetzen. Es ist etwas Schreckliches, was immer mehr um sich greift, dass zum Beispiel junge, sich christlich nennende Mädchen auch in christlichen Schulen in bauchfreien Tops rumlaufen zum Beispiel. Ja. Das ist Unzucht, ja, das ist eine Weise der Entblößung, das kann man in der christlichen Familie unter christlichen jungen Leuten niemals dulden. Eine christliche Frau ist dadurch ein Zeugnis, dass sie anständig ist, dass sie rein ist, dass sie nicht weder flirtet mit irgendwelchen anderen Männern noch leichtfertige Bemerkungen macht, dass auch schon ihr Äußeres, ihre Kleidung züchtig ist. Deswegen ist es auch so ein Schaden und so ein Verlust, wenn Frauen anfangen, zu kurze Röcke anzuziehen. Das geht hier gar nicht um Gesetzlichkeit, aber es ist einfach eine klare Sache, wenn Röcke lang geschlitzt sind, wenn sie über das Knie gehen, dann sind sie, letztlich bieten sie eine Entblößung und auch eine Versuchung für zum Beispiel ungläubige Männer, die ihn ansehen, und es ist nicht mehr anständig, es ist nicht mehr keusch. Und eine christliche Frau sollte da ganz bewusst ein Zeugnis sein. Wir haben immer wieder diesen Punkt Anstand und Sittsamkeit in der Kleidung. Nicht umsonst, auch schon damals gab es unanständige Kleidung. Aber heute ist die Schamlosigkeit immer schlimmer. Und es sollten wirklich so sein, dass auch Frauen sich darüber Gedanken machen, wie kleide ich mich, wie gebe ich mich, wie sehen ungläubige Männer, auch gläubige Männer mich, wie nehmen sie mich wahr? Und dass da wirklich eben alles, was da letztlich zur geschlechtlichen Verführung dienen könnte, was schamlos ist, auch Distanzlosigkeit Männern gegenüber, dass das gemieden wird. Es kann nicht sein, dass in der christlichen Gemeinde Frauen irgendwelche anderen Männer umarmen und küssen, so Begrüßungsküsschen. Ich finde das zum Beispiel nicht anständig, muss man mal drüber nachdenken. Das kann doch nicht sein. Das ist nicht anständig, das ist eine Distanzlosigkeit und schafft Verführung. In charismatischen Gemeinden ist es gang und gäbe, zum Beispiel, oder in weltförmigen Gemeinden, wie in der Welt auch. Aber da müssen wir einfach auch ein Stück die Linien des Wortes Gottes verstehen. Genauso eben eng anliegende, figurbetonte Kleidung, das ist nicht anständig. Und die Frauen, die Christen sind, und auch die Männer, sollten wirklich vermeiden, hier sich dem Zeitgeist anzupassen. Auch es gibt auch unanständige Männerkleidung inzwischen. Ich habe unserem Sohn auch mal sagen müssen, so ein Muskelshirt, wo man da den halben Körper sieht, das ist einfach nicht anständig. Das lässt du mal bitte bleiben, sowas anzuziehen. Das hat er überhaupt nicht verstanden. Die jungen Leute haben da kein Gespür mehr dafür. Aber dann müssen die Eltern ihnen auch noch vielleicht manches deutlich sagen, damit sie da wirklich auch ein Zeugnis für den Herrn sein können. Ich denke persönlich auch, und da gibt es sicher unterschiedliche Sichtweise, dass eine Frau, wenn sie wirklich ein Zeugnis für die Schöpfungsordnung Gottes sein will, dass sie gut daran tut, Kleider und Röcke anzuziehen statt Hosen. Das ist ein Streitpunkt, da will ich nicht zu viel drauf eingehen und niemand meine Überzeugung aufdrängen. Aber denken wir mal drüber nach. Gott hat den Mann männlich geschaffen und die Frau weiblich. Die Neigung der Welt ist heute, dass die Frau vermännlicht wird und der Mann verweiblicht wird. Also ich habe immer große Mühe, bei uns gibt es oft so Leute mit schulterlangen Haaren, die dann auch noch ihre Haare flechten, Männer und Knopf im Ohr, und dann läuft da daneben so eine kurzgeschnittene Frau und man denkt wirklich, die Rollen sind komplett vertauscht. Das ist der Teufel, ihr Lieben, das ist nicht irgendetwas, eine normale, neutrale Modeentwicklung, sondern da hat der Feind versucht, den Unterschied, den Gott zwischen den Geschlechtern gemacht hat, zu verwischen. Und deswegen steht 5. Mose 22, Vers 5 auch in der Bibel, dass es Gott ein Greuel ist, wenn eine Frau Männerkleidung trägt und ein Mann Frauenkleidung. Und dass es zum Beispiel vor Gott auch eine Unehre ist, wenn die Frau ihre Haare kurz schneidet und der Mann sie lang hat. Weil da hat Gott Ordnungen. Und wir Christen tun gut daran, auch über diese Ordnungen nachzudenken und sie auch zu respektieren. Wie gesagt, es geht hier nicht um Gesetzlichkeit. Aber wenn ich als Frau das Verlangen habe, ein Zeugnis für den Herrn Jesus zu sein und wirklich deutlich zu machen, wo wir als Christen eben nicht mit dem Zeitgeist mitgehen können, dann ist es, denke ich, das beste Zeugnis für eine Frau, wenn sie lange, anständige Röcke und Kleider anzieht und lange Haare trägt und dadurch wirklich auch diese Gleichmacherei zwischen den Geschlechtern, der bewusst widersteht, die in der heutigen weltlichen Mode da sind. Auch dadurch können wir ein Zeugnis sein gegenüber dem, was in der Welt sich letztlich an Feindschaft gegen Gottes Ordnungen breit macht. Ja, Titus 2 sagt auch, dass die Frauen besonnen sein sollen. züchtig, tugendhaft, verständig. Hier geht es auch darum, dass man ganz bewusst das Wort Gottes im Alltag auslebt, dass man selbstbeherrscht ist, zum Beispiel nicht launisch, nicht emotional labil. Das ist natürlich eine Gefahr von Frauen, dass sie sich von ihren Gefühlen schnell leiten lassen und auch von den Gefühlen verleiten lassen zu falschen Reaktionen. Deswegen sagt die Bibel gerade auch bei der Frau Besonnenheit, bewusste Zucht und Selbstbeherrschung in den Reaktionen, nicht ein Ausrasten, ein sich treiben lassen von Gefühlen. Das ist vom Geist Gottes gewirkt. Und das darf man sich erbitten, dass man das auch bekommt. Ja. Aber diese natürliche Gefühlsbetontheit, auch diese Neigung zur Intuition, zur Gefühlseingebung, kann auch eine geistliche Gefahr sein. Wir wissen, dass leider öfters auch Frauen Opfer von verführerischen Strömungen sind, von falschen Leuten, die völlig falsche Lehren darbieten, weil sie eben manchmal einen Mangel an biblischer Orientierung und Besonnenheit haben und sich dann irgendwelchen solchen Machttypen oder charismatischen Typen, denen verfallen geradezu und gar nicht vom Verstand her kapieren, was da schiefläuft. Deswegen Besonnenheit, bewusste biblische Nüchternheit ist auch eine wichtige Eigenschaft für christliche Frauen. Ja, dann möchte ich einfach nochmal eingehen auf zwei Punkte, wo die Frau auch in der Gemeinde in ganz besonderer Weise gerufen ist, ein Zeugnis für den Herrn Jesus abzugeben. Auch wieder Punkte, die heute in vielen Gemeinden völlig missachtet werden oder wo man auch dran geht, sie als veraltet abzuschaffen, nämlich das Schweigen und die Kopfbedeckung. Ich denke, dass es ganz wichtige Punkte sind. Es ist auch interessant, dass die Bibel jeweils doch einen ganz beachtlichen Abschnitt ihres kostbaren Platzes dafür reserviert, um diese Dinge zu lehren und ganz klar als Gebote aufzustellen. Und wir können als gläubige Christen, wenn wir das Wort Gottes ernst nehmen, nicht einfach diese Dinge ignorieren und sagen, das war zeitbedingt. Wir haben an jeder Stelle wird ganz eindeutig mit der Schöpfungsordnung Gottes argumentiert und nirgends mit der Sitte, wenn diese Dinge geschrieben werden. Und deswegen, wir müssen sie ernst nehmen. Die Frage ist, wie verstehen wir sie richtig? Und ich denke, dass da uns auch noch einmal dieser Rückgriff auf Epheser 5 helfen kann. Wir haben das ja schon gesehen, die Frau ist nach den Gedanken Gottes ein Abbild für die Gemeinde in ihrem Verhältnis zu Christus. Der Mann ist nach den Gedanken Gottes ein Abbild für Christus, den Herrn der Gemeinde. Deswegen die Unterordnung der Frau und deswegen auch diese Ordnungen des Schweigens und der Kopfbedeckung. Die Frau macht mit diesen Ordnungen als Symbol der Gemeinde zeichenhaft deutlich, wie sich die Gemeinde Christus gegenüber verhalten sollte. Das ist eigentlich der Verständnisschlüssel, wo ich denke, wenn wir das verstanden haben, dann können wir diese Ordnungen auch bewusst einhalten und erleben auch den vollen Segen, der davon kommt, wenn man diese Ordnungen einhält. Hier gibt es ganz sicher verschiedene Auslegungen, verschiedene Deutungen, auch unter ernsthaften bibeltreuen Brüdern. Ich kann nur das bezeugen, was mir vom Wort Gottes hier wichtig geworden ist. Und ich denke, dass es doch so ist, dass wenn eine Frau wirklich die Unterordnung unter den Mann zeichenhaft bezeugt durch ihr Schweigen in den Gemeindeversammlungen und auch durch die Kopfbedeckung, dass sie dann persönlich und auch als Gemeinde bezeugt vor Gott und vor den Engeln, dass die Gemeinde sich Christus wirklich unterordnet und bereit ist, sein Wort zu respektieren und auf sein Wort zu hören. Wenn aber eine Gemeinde zulässt, dass die Frauen reden dort und dass sie praktisch das, die Kopfbedeckung ablegen, dann ist es letztlich auch ein Zeugnis vor den Engeln, dass eine solche Gemeinde sich Christus nicht mehr unterordnet und sein Wort nicht mehr respektiert. Und ich denke, das ist eine ganz wichtige Sache, auch für die Gemeindeleitung. Ja, wenn sie solche Dinge einfach zulässt, dann fürchte ich, dass Gott Segen von einer solchen Gemeinde wegnehmen wird. Und die Frauen haben es mit in der Hand, auch solchen Segen wirklich bei einer Gemeinde zu bewahren, wenn sie bewusst und willentlich diese Ordnungen wirklich beherzigen und das Wort Gottes da bewahren. Ganz kurz zu dem Schweigen der Frau, 1. Korinther 14, Vers 26 bis 38. Da finden wir dieses Gebot. Vers 26 finden wir die Beschreibung der Gemeindeversammlung in der damaligen Zeit oder zumindest eines möglichen Ablaufes. Wie ist es nun, ihr Brüder? Wenn ihr zusammenkommt, so hat jeder von euch etwas, einen Psalm, eine Lehre, eine Sprachenrede, eine Offenbarung, eine Auslegung, alles lasst zur Erbauung geschehen. Hier werden ganz klar die Brüder angeredet. Und nachher in Vers 34 im selben Abschnitt heißt es, eure Frauen sollen in den Gemeinden schweigen. Das heißt, die Männer waren von vornherein diejenigen, die den Dienst am Wort getan haben und die in der Gemeinde die geistlichen Beiträge in der Gemeindeversammlung gestaltet haben. Die Frauen sollten in den Gemeindeversammlungen schweigen, denn es ist ihnen nicht gestattet zu reden, sondern sie sollen sich unterordnen, wie es auch das Gesetz sagt. Wenn sie aber etwas lernen wollen, so sollen sie daheim ihre eigenen Männer fragen, denn es ist für Frauen schändlich, in der Gemeinde zu reden. Oder ist von euch das Wort Gottes ausgegangen, oder ist es zu euch allein gekommen? Wenn jemand glaubt, ein Prophet zu sein oder geistlich, der erkenne, dass die Dinge, die ich euch schreibe, Gebote des Herrn sind. Wenn es aber jemand missachten will, der missachte es. Also das ist eine ganz ernste Sache. Hier wird, Paulus sagt es so klar und deutlich wie möglich, das, was ich euch schreibe, ist nicht meine Meinung, es ist nicht kulturell, es ist ein Gebot des Herrn. Gerade an dieser Stelle schreibt er es. Der Geist Gottes hat genau gewusst, dass da mal später in der Endzeit diese Ordnungen umgestürzt werden würden. Es geht also um ein ganz klares Gebot des Herrn. Gott will es so, dass die Frauen in den Gemeinden schweigen, dass sie nicht reden. Und da geht es auch nicht um Plappern alleine. Ja, da gibt es ja so Leute, die mit ihren Griechischkenntnissen dann versuchen, so Deutungen anzubringen, als sei das ein Schwätzen oder Plappern gemeint. Das ist aber das ganz allgemeine Wort für Reden, das auch von Christus gebraucht wird, das von den Aposteln gebraucht wird. Und es lässt sich beim besten Willen nicht so hinbiegen, als sei hier nur ein Dazwischenschwätzen gemeint. Das heißt ja auch in anderer Stelle, sie soll nicht lehren und da geht es sogar darum, dass sie nicht einmal Fragen stellen soll über Lehrfragen. Also es ist eigentlich, wenn man das ehrlich nimmt, muss man sagen, es ist klar, es geht darum, dass sie wirklich schweigt in den Gemeinden. Und dieses Gebot können wir eigentlich nur richtig verstehen, wenn wir es eben deuten von dieser Sinnbildhaftigkeit her, dass nämlich die Frau als Ebenbild der Gemeinde symbolisiert, dass die Gemeinde nicht gegen Christus dazwischen schwätzt, sondern dass sie hört auf das, was Christus zu sagen hat. Rede, Herr, dein Knecht hört. Das sollte unsere Haltung als Gemeinde sein. Und in diesem Sinn, denke ich, können wir diese Ordnung nicht nur im Gehorsam befolgen, denn das sollten wir in jedem Fall, wir sind Gehorsam schuldig, auch wenn wir etwas nicht ganz verstehen. Wenn es Gott gebietet, kann ich nicht sagen, ja Herr, erstmal musst du mir das klar machen, warum, vorher gehorche ich doch nicht. Das ist die heutige Haltung. So sagen das meine Kinder, du sollst das machen. Ja, warum? Dann sage ich, das ist jetzt gar nicht das Entscheidende, du sollst das machen. Das gibt's heute schon gar nicht mehr, aber Gott gegenüber, wir sind Gott gehorsam schuldig, auch wenn wir seine Gebote nicht völlig verstehen. Aber es ist besser, wir verstehen sie, denn Gott möchte einsichtigen, bewussten Gehorsam. Und es ist auch schlecht, wenn eine Schwester, hat es mal gesagt, bei der Kopfbedeckung, eine Schwester aus einer gewissen Gemeindeprägung, wo meine Frau als Ex-Charismatiker neu erkannt hat, dass sie den Kopf bedecken soll, hat sie gefragt, ja, wie macht ihr das? Warum macht ihr das? Wie ist das von der Bibel? Und dann hat sie gesagt, oh, das machen wir schon immer so. Das war alles, ja, Tradition. Sie hat es nicht gewusst, sie konnte es von der Bibel nicht begründen, warum. Das ist schlecht. Wir sollen wissen, warum wir das tun. Dann erst ist unser Gehorsam wirklich voll wohlgefällig. Und genau dasselbe gilt auch für die Kopfbedeckung. Auch das möchte ich kurz noch erwähnen und aus dem 1. Korinther 11 vorlesen. Wir werden diesen Vortrag ein bisschen länger machen müssen, weil einfach diese beiden Punkte noch dazukommen zu dem, was sonst so zu sagen ist. Aber ich denke, es ist trotzdem wichtig. Wir haben das schon gelesen mit der Hauptschaft des Mannes. Und da heißt es dann ab Vers 4 in 1. Korinther 11, jedermann, der betet oder weissagt und etwas auf dem Haupt hat, schändet sein Haupt. Jede Frau aber, die mit unbedecktem Haupt betet oder weissagt, schändet ihr Haupt. Es ist ein und dasselbe, wie wenn sie geschoren wäre. Denn wenn sich eine Frau nicht bedecken will, so soll ihr auch das Haar abgeschnitten werden. Wenn es aber für eine Frau schändlich ist, sich das Haar abschneiden oder abscheren zu lassen, so soll sie sich bedecken. Denn der Mann darf das Haupt nicht bedecken, weil er Gottes Bild und Ehre ist. Die Frau aber ist die Ehre des Mannes. Denn der Mann kommt nicht von der Frau, sondern die Frau vom Mann. Auch wurde der Mann nicht um der Frau willen erschaffen, sondern die Frau um des Mannes willen. Darum soll die Frau ein Zeichen der Macht auf dem Haupt haben, um der Engel willen. Doch ist im Herrn weder der Mann ohne die Frau, noch die Frau ohne den Mann. Denn gleich wie die Frau vom Mann kommt, so auch der Mann durch die Frau. Aber alles kommt von Gott. Urteilt bei euch selbst, ob es schicklich ist, dass eine Frau unbedeckt zu Gott betet. Oder lehrt euch nicht schon die Natur, dass es für einen Mann eine Unehre ist, langes Haar zu tragen. Dagegen ist es für eine Frau eine Ehre, wenn sie langes Haar trägt. Denn das lange Haar ist ihr anstelle eines Schleiers gegeben. Wenn aber jemand rechthaberisch sein will, wir haben eine solche Gewohnheit nicht, die Gemeinden Gottes auch nicht. Also hier wird ganz klar von der Lehre der Hauptschaft abgeleitet, dass die Frauen in der Gemeinde, wenn sie als Christen zusammenkommen, eine Kopfbedeckung tragen sollen. Und es wird als Schande dargestellt, wenn sie die Frau das nicht tut. Ja, das sind eigentlich sehr ernste Worte, man muss das mal in aller Stille betend betrachten. Wie gesagt, für meine Frau war das zum Beispiel eine völlige Neuentdeckung, nachdem wir aus der Charismatik kamen, aus völlig liberalen Kreisen, und sie plötzlich gemerkt hat, sie hat immer wieder 1. Korinther 11 lesen müssen. Sie wollte das gar nicht, aber irgendwie hat sie der Herr immer wieder dahin geführt und sie musste sich mit dem beschäftigen und hat dann gemerkt, ja, eigentlich soll ich meinen Kopf bedecken. Da gab es einen Riesenkampf. Weil für sie war das, sie hat schon gespürt, dass das ein Zeichen der Unterordnung ist. Das wollte sie gar nicht, erstmal. Sie hat aber gemerkt, das ist Gott, Gott möchte das. Das ist ein Schritt des Gehorsams. Und diese Kämpfe zeigen, es ist nicht unwichtig, das ist nicht nur eine Äußerlichkeit. Bei Gott gibt es nicht nur Äußerlichkeiten, ihr Lieben. Äußerlichkeiten sind immer auch ein Ausdruck des Herzens, der Herzenshaltung. Und deshalb ist es, denke ich, ganz wichtig, dass sich jede Frau auch betend über diese Dinge Gedanken macht. Da gibt es sicher verschiedene Gewissensführungen, verschiedene Dinge, wie man es verstehen kann. Aber das, die Bedeckung des Hauptes in der Gemeindeversammlung, wenn die Christen zusammen sind und das Wort Gottes verkündigt wird, oder eben gerade auch beim Gebet, auch in Hauskreisen, wenn die Frau selber betet und weissagt, dass das wichtig ist, das ist, denke ich, von der Schrift her ganz deutlich. Und wenn man da einfach ungehorsam ist, dann ist es für eine Frau auch wirklich ein geistlicher Schaden. Ihr Lieben, wenn wir Gott ungehorsam sind, dann schaden wir uns selbst. Es liegt kein Segen auf Ungehorsam. Das ist so eine einfache Sache und so schwierig für unser rebellisches Herz, das zu verstehen. Es ist besser, wir gehorchen und haben es noch nicht verstanden, als wir gehorchen gar nicht. Es ist noch besser, wir gehorchen und verstehen es. Dann können wir es freudig tun, von Herzen für den Herrn. Das ist Gottes Ziel. Aber erstmal müssen wir bereit sein zu sagen, Herr, ich will dir gehorchen, egal, auch wenn es mir schwerfällt. Das sind so geistliche Kämpfe, ohne die gibt es auch kein geistliches Wachstum. Also da möchte ich es einfach euch vors Herz stellen und euch auch herausfordern, doch auch an diesem Punkt, diesen Auftrag, ein Zeugnis für Christus zu sein. Diese Kopfbedeckung bedeutet, ich habe etwas über meinem Haupt, ich habe eine Autorität über mir, ich bekenne es öffentlich. Deswegen durfte das der Mann nicht machen, weil Gott hat keine Autorität über sich, aber die Gemeinde hat eine Autorität über sich. Der Mann darf das Haupt nicht bedecken, weil das würde bedeuten, dass Gott untergeordnet wäre. Es wäre eine Lästerung, er würde sein Haupt schänden, wenn er das tut. Aber die Frau soll sich das Haupt bedecken, sie bezeugt damit, ich habe eine Autorität über mir. A, den Mann und B, Christus. Und dieses Zeugnis ist etwas geistlich nicht Unwichtiges. Nichts ist unwichtig, was im Wort Gottes gelehrt wird. Aber dieser Punkt da ist ein halbes Kapitel. Es gibt nicht viele Dinge, über die ein halbes Kapitel gelehrt wird. Denkt mal drüber nach. Ich glaube, dass es wichtig ist, gerade in der endzeitlichen Gemeinde, dass dieses Zeugnis der Frau bewusst wieder aufgenommen wird und bewusst von Herzen geübt wird. Und darauf liegt ein Segen für die Frauen und auch für die Gemeinden, die das praktizieren. Ja, ich möchte zum Schluss kommen. Auch hier wieder, der Schluss heißt, wir brauchen Frauen Gottes heute. Wir brauchen Frauen, die wirklich von ganzem Herzen sich dem Herrn Jesus hingeben und bereit sind, ihm im Gehorsam und im Glauben nachzufolgen. Egal, was die Umwelt sagt. Egal, was die weltförmigen Christen um uns herum sagen, die sagen, ja, jetzt bist du auch unter die Engen und Frommen gegangen. Ja, was machst denn du jetzt für Sachen? Oft ist es die Angst vor Spott, die Angst davor, was denken denn die anderen, die einen abhält, so einen ganz konsequenten Weg zu gehen. Aber wir berauben uns selber des Segens, wenn wir es nicht tun. Frauen brauchen heute wirklich den Mut, aus Überzeugung gegen den Emanzipationsstrom zu schwimmen, gegen diese weltlichen Entwicklungen zu schwimmen, die in der Gemeinde ganz stark überhand genommen haben. Die meisten heutigen Gemeinden sind komplett verweltlicht. Sie sind in einer Weise, haben sie die Ordnungen der Welt angenommen, das wirklich erschreckend ist und das auch bedeutet, dass sie ein Stück vom Herrn Jesus ernsthaft abgewichen sind. Und da brauchen wir Frauen, die bereit sind, gegen den Strom zu schwimmen. Die bereit sind, die ewigen Ordnungen Gottes anzuerkennen, auch wenn alle Welt sagt, die sind veraltet und menschenfeindlich und schlecht. Es braucht Frauen, die wirklich auch Beterinnen und Priesterinnen werden vor Gott, die lernen, in der Fürbitte vor Gott zu stehen. Gerade wenn sie nicht im Vordergrund stehen in der Gemeinde, dann können sie im Hintergrund umso mehr beten. Und es ist ein großer Segen. Ich denke, dass viele Gemeinden entscheidenden Segen vielleicht irgendwelchen unscheinbaren alten Mütterchen verdanken, die im letzten Eck in der Gemeindeversammlung sitzen und die nie auffallen, die aber viel beten, bin ich fest davon überzeugt. Und die kriegen vielleicht mehr Lohn im Himmel für die Gemeindearbeit wie der Pastor oder die Brüder, die vorne stehen. Glaube ich. Die Frage, sehen wir dieses Vorrecht? Sehen die Frauen auch diese Möglichkeit, wirklich im Gebet für ihre Gemeinde, für das Reich Gottes einzutreten und da wirklich Entscheidendes auch zu tun. Wir brauchen Frauen, die als Ehefrauen in Hingabe ihren Männern wirklich geistlichen Beistand geben und sie zum Dienst auch ermutigen, die auch als Mütter wirklich den Herrn, den Kindern lieb machen. Auch in der Sonntagsschule gibt es da viele Möglichkeiten. Frauen, die auch in Gottesfurcht und Keuschheit dem heutigen Kurs der Unzucht und der Selbstverwirklichung widerstehen und die noch ein Zeugnis dafür geben, dass Jesus Christus wirklich ein anderes Leben, ein neues Leben schenkt, das radikal anders ist als das Leben dieser Welt. Dieses Zeugnis hat die Welt heute von vielen Frauen nicht mehr, weil sie haben sich verweltlichen lassen. Sie sind in ihrem ganzen Umgang, in ihrem äußeren Erscheinungsbild überhaupt kein Unterschied mehr zu einer weltlichen Frau. Und das ist ein Verlust für den Herrn Jesus. Ich möchte euch da Mut machen, wirklich anders zu sein und dem Herrn Jesus Zeugnis zu geben und ihm von ganzem Herzen zu dienen. Ihr werdet ein Segen sein und ihr werdet auch selber Segen davon empfangen. Ich möchte zum Abschluss auch nochmal beten.